Eine intensive Woche liegt hinter uns. ProChrist Live ist vorbei. Unglaublich war das Thema und mittendrin, wenn man genau hinsaß, glaube ich? Fragezeichen. Ich persönlich habe alle Abende erlebt und mich angesprochen gefühlt. Einiges hat mich tief berührt. Die Interviews, wenn ich an dieses Interview mit Yasir Erik denke, ich kannte ihn schon, aber es hat mich erneut berührt, wie jemand von einem wirklich Extremisten, einem islamischen Extremisten hin zum hingegebenen Nachfolger Jesu Christi wurde. Das durch Gebete von Menschen. Daniel Böcking, stellvertretender Chefredakteur der Bild-Zeitung. Nun macht sich vielleicht der eine oder andere Fragen, ob man als Christ überhaupt bei der Bild-Zeitung arbeiten kann. Ich weiß, dass diese Fragen, und die sind ihm auch nicht fremd, die Fragen, es war einfach nur ein überzeugendes Interview, dass da einer wirklich von keine Ahnung bis hin zu hingegebenen Nachfolger Jesu wird. Und es sind noch andere Begegnungen gewesen, auch gestern die krebskranke Almut Weiß, die einfach erzählte, wie sie sehr authentisch, sehr ehrlich und echt damit umgeht, mit der Diagnose, dass sie nicht mehr lange zu leben hat und wie ihr Glaube dabei hilft. Theaterstücke waren da, die Ansprachen, die mich bewegt haben, ganz viel. Henning sagte das schon so schön, wir hätten uns mehr Gäste gewünscht, die vielleicht erstmalig etwas hören vom Glauben und ihr Leben Jesus anvertrauen. Aber was uns miteinander bewegt hat, war, dass wir eins geworden sind miteinander. Dass wir plötzlich merkten, wir sind beieinander in Christus. Das war wirklich bewegend. Anita nickt, also das habe ich nicht nur allein so erlebt, sondern es haben auch andere erlebt. Mit Hilfe vieler fleißiger Hände haben wir geplant, vorbereitet, Menschen eingeladen, Plakate verteilt und aufgestellt. Wir haben Technik und Bistro aufgebaut, fürs Catering gesorgt, Gespräche geführt, Gastfreundschaft geboten. Und viele bewegte Abende auch gestaltet. Es war eine gute Erfahrung miteinander. Im Zentrum stand, wie sollte es anders sein, die rettende Botschaft von Jesus Christus, den der Vater im Himmel gesandt hat, um uns zu retten. Heute am Sonntag danach feiert jede Gemeinde, so war es auch von Haus aus so geplant, einen Gottesdienst in den jeweiligen Gemeinden. Und ich möchte zuallererst nochmal danken auch für alle, die sich beteiligt haben. Euch an Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus dem CZI, die diese gesamte Veranstaltung überhaupt möglich gemacht haben. Und Henning hat das schon erzählt, dass mehr Mitarbeiter waren als Bibelsprüche da waren, die man hätte verteilen können. Dank an unseren Gott, der uns an diesen Abenden gesegnet hat und der auch heute Morgen hier ist, als derselbe Gott. ProChrist Live 2018 ist nun vorbei und wir kommen im Alltag an, auch im Alltag unserer Gemeinde hier. Erschöpft vielleicht, aber dankbar. Und nun kann unser wöchentlicher Sonntagsgottesdienst natürlich nicht das bieten, was sozusagen an Feuerwerk da an den Abenden geboten wurde. Es wird vielleicht alles ein wenig alltäglicher. Die Gottesdienstgestalt und die Predigten, sicher nicht so ein üppiges Feuerwerk. Aber das, was wir heute Morgen gehört und erlebt haben, woran uns Menschen beteiligt haben, das rührt mich an. Dafür bin ich sehr dankbar, für das, was Gott unter uns tut. Wir teilen und erleben miteinander, was uns immer wieder jeden Tag neu geschenkt wird, durch Gottes Geist. Und das ist die Liebe Jesu, die er Kraft seines Geistes uns immer wieder zur Verfügung stellt, uns täglich neu zur Verfügung stellt. Und wir sind von Paulus beauftragt, lasst euch erfüllen mit dem Geist Gottes. Und die Zeitform dort macht es deutlich, dass das ein tägliches Neuerfüllen ist, weil wir irgendwie wahrscheinlich lecken. Der Geist Gottes leckt aus uns heraus und wir brauchen immer neu die Kraft des Geistes Gottes. Derselbe Gott, den wir in der letzten Woche erfahren haben, teilweise sehr dicht erfahren haben, ist heute Morgen hier gegenwärtig. Mit seiner Liebe, mit seiner Kraft, mit seinem Segen. Und darüber möchte ich heute Morgen auch predigen. Zum Ersten, dass die Gemeinde Jesu die Familie Gottes ist. Die Gemeinde Jesu ist die Familie Gottes. Kein Mensch ist eine Insel. Menschen sind soziale Wesen. Sie sind von Gott so geschaffen. Wir sind so von Haus aus angelegt. Schon zu Beginn der Bibel, im Zusammenhang mit dem Schöpfungsbericht, sagt Gott, es ist, das ist der einzige Mal, wo er das übrigens sagt, es ist nicht gut. Und zwar, dass der Mensch allein sei. Das ist nicht gut. Deswegen macht er aus einem zwei. Bei Gott geht das. Aus einem zwei. Das, um das einfach zu verändern, um Gemeinschaft möglich zu machen. Und aus den Zweien, oder die Zwei waren dazu in der Lage, sich zu vervielfältigen. Aber das gilt nicht nur für die Ehe. Wenn wir vielleicht dran denken, an dieses Wort. Keiner soll allein sein auf dieser Welt. Keiner soll ein einsamer Wolf werden, sondern wir Menschen sind dazu bestimmt, in Gemeinschaft zu leben. Gemeinsam das Leben zu gestalten. Die Urzelle der Gemeinschaft ist die Familie. Eltern, Kinder, Großeltern gehören zusammen und für die Großeltern nochmal in eigener Sache. Ihr seid ganz wichtig, habe ich neulich gelesen. Wir sind ganz wichtig für unsere Enkel. Ja, du jetzt auch. Als Opas und Omas, ja, als Gegenüber für die Enkel. Die Familie ist Keimzelle des Lebens, Hort der Geborgenheit, Ort der Zuneigung, der Hilfe und der Sicherheit, wenn es gut läuft. So ist es eigentlich gedacht. So möchte Gott das. Das ist sein Ziel. Wir wissen, dass es manchmal in unseren Familien, in den Herkunftsfamilien, vielleicht auch in den eigenen, manchmal anders zugeht. Da ist Zerbruch da. Wir wissen, dass Familie manchmal nicht funktioniert. Nun haben wir in den letzten Tagen von den einladenden, offenen Armen des liebenden Vaters im Himmel gehört. Immer wieder. Und das ist ja, wenn ich an das Gleichnis vom verlorenen Sohn denke, dann ist das das Bild, was in mir lebt. Gott mit offenen Armen rennt auf mich zu. Junge, schön, dass du wieder da bist. Kein Vorwurf, nichts. Einfach Freude des Vaters. Wer Jesus folgt, der wird in den Status der Kindschaft versetzt. Wir sind nicht mehr Knechte, sagt der Apostel Paulus uns, sondern wir sind Söhne und Töchter des liebenden Vaters im Himmel. Das ist die Wirklichkeit. Die Bibel sagt uns das im Römer 8, Vers 16. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Da ist ein inneres Gespräch in uns. Wie soll ich sagen? Ich stelle mir das vor, immer wie so eine Membran. Auf der einen Seite ist der Geist Gottes, auf der anderen Seite bin ich, so wie zwei Herzkammern so. Und da passiert was, da wird was übertragen. Und wenn wir genau hinhören, dann hören wir die Schwingung, hören wir das Reden des Geistes Gottes. So will Gott das. Dazu sind wir in der Lage. Dazu hat er uns befreit durch seinen Geist. Als Töchter und Söhne sind wir aber nicht allein, sondern treffen in den anderen Kinder Gottes und Geschwister. Wer Christ wird, weiß sich zu Hause in der Familie Gottes. Nun wissen wir selber, dass Familie nicht immer einfach ist, hatte ich ja schon gesagt. Aber dennoch, es ist eine Wirklichkeit. Durch die Taufe, Jana und Mareile und die anderen, die getauft werden, werdet ihr Teil der Familie Gottes. Sozusagen hineingeboren. Die Taufe ist dieser symbolische Ausdruck für das Hineingeborenwerden in diesen Leib Christi. Für viele gehört es zur Tradition, sich ab und zu als Familie zu treffen. Viele tun das in der Weihnachtszeit oder an anderen Festtagen oder zu besonderen Gelegenheiten, Geburtstagen und so weiter. Familientreffen sind wichtig für den Zusammenhalt. Skype ist zwar wunderbar, aber manchmal muss man sich anfassen. Muss man sich in den Arm nehmen. Schön, dass du da bist. Da sind wir Menschen mit Leib und Seele und wir brauchen das Gegenüber. Das stärkt uns. Den körperlichen Kontakt auch. Zumeist geht man dann ermutigt von diesen Familientreffen weg, wenn man denn die Phase als Kinder überwunden hat, immer wieder in die alten Muster zu fallen. Kennt ihr auch, ne? Oder gegenüber den Eltern, immer wieder in die alten Muster zu fallen. Die Eltern rackern und die Kinder, macht doch bitte die Tür zu, ich kann nicht sehen, wie ihr arbeitet. Das muss man irgendwann überwinden. Und dann kommt man in eine neue Qualität miteinander. Martin Luther hat über das gemeinsame Leben in der Gemeinde einmal gesagt, bei mir zu Hause finde ich keine Wärme und Kraft in mir, da war er noch alleine. Aber in der Kirche, wo sich viele versammeln, wird ein Feuer in meinem Herzen entzündet und das bricht durch. Also Gemeinde ist Raum, in dem wir einfach Wärme und Kraft erfahren können. In der Apostelgeschichte heißt es im 2. Kapitel vom ersten Treffen der Familie Gottes, alle, die zum Glauben an Jesus gefunden haben, ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft. Sie feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte alle Menschen in Jerusalem. Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen Mahlzeiten. Auch heute haben wir gemeinsames Essen miteinander im Anschluss. Alle unsere Gäste sind da auch eingeladen. Der Apostel beschreibt die neue Gemeinschaft so im Galaterbrief. Nun seid ihr alle zu Kindern Gottes geworden, weil ihr durch den Glauben mit Jesus Christus verbunden seid. Ihr gehört zu Christus, denn ihr seid auf seinen Namen getauft. Jetzt ist es nicht mehr wichtig, ob ihr Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, Männer oder Frauen seid. In Jesus Christus sind alle eins. Wir haben das eben in einem Lied gesungen, dass das keine Rolle mehr spielt, Rasse oder völkische Zugehörigkeit. In Christus sind wir ein neuer Leib, zusammengerufen durch ihn zu einer neuen Gemeinschaft. Es sind nicht mehr die Unterschiede wichtig, sondern Christus, der uns eint. Das befähigt uns auch immer wieder, Konflikte und Schwierigkeiten miteinander zu überwinden. Die Gemeinde ist durch Jesus ermächtigt, anders zu leben, einen Unterschied zu machen gegenüber der Welt. Das gelingt nicht immer, aber häufig. Und es geht immer wieder darum, dass wir uns erneut von Jesus da hineinrufen lassen und unter seiner Führung aus der Kraft des Geistes Konfliktlösungen zu finden, die ihm entsprechen, auch in der Art und Weise. Und in und durch seine Gemeinde hilft Jesus uns, gemeinschaftsfähig zu werden. Wie gesagt, durch die Taufe werden wir in die Familie Gottes hineingeboren, die wir uns ja selber nicht ausgesucht haben, so wie wir unsere eigene Familie auch nicht ausgesucht werden. Aber wir sind hineingeboren. Das birgt die Chance, einander und miteinander Liebe zu lernen. Die Gemeinde ist die mögliche Hilfe, aus den Illusionen über uns selbst herauszukommen. Was meine ich damit? Die Illusion zum Beispiel, dass sich alles um mich drehen muss. In der Gemeinde lernen wir, dass wir Menschen sind, die aufeinander bezogen sind. Dass wir lernen können, aufeinander Rücksicht zu nehmen, füreinander zu denken. Deshalb gilt, was Paul Schütz sagt, der Nächste in der Gemeinde steht uns in Wahrheit nicht im Wege, sondern am Rande des Abgrunds als Schutzengel, der uns bewahrt, aus der Wirklichkeit in die Illusion zu flüchten. Die Illusion, dass es sich alles um mich drehen muss, zum Beispiel. Die Illusion, dass ich alles kann. Nein, sagt Paulus schon, du kannst nicht alles. Römer 12. Ein jeder lerne zu erkennen, welche Gabe einem gegeben ist. Und dann lebe er sie und wertschätze die Gabe, die andere bekommen haben. In der Familie Gottes besteht die Chance, einander als Originale Gottes wahrzunehmen und wertzuschätzen. Jesus wertschätzt den Einzelnen und zeigt damit Gottes Wesen. Wenn ihr euch allein mal die Begegnungen Jesu vor Augen haltet oder seine Gleichnisse, ich denke an Zachäus. Er holt ihn vom Baum. Er sagt, heute will ich bei dir einkehren. Er wertschätzt ihn als Menschen, der von allen anderen rundherum nicht gewertschätzt wurde. Und ich denke an die Gleichnisse vom verlorenen Schaf oder vom verlorenen Sohn oder das Gleichnis vom verlorenen Groschen. Alles zeigt, wie wichtig der Einzelne für Gott, für Jesus ist. Und in der Gemeinde können wir entdecken, dass Gott Freude an der Vielfalt und Unterschiedlichkeit hat. Auch wenn wir das manchmal schwer aushalten, dass der andere so anders ist und so anders denkt und so vielleicht anders glaubt. Und in Christus ist das alles eins. Schaut euch nur einander an. Keiner ähnelt dem anderen. Wenn man nur die Köpfe nimmt, sind sie so unterschiedlich. Und nicht nur, was die Haare angeht, Peter, ne? Uns beiden. Die Erfahrung ist, im Miteinanderleben kommt man zu der Erkenntnis, je mehr man sich aufeinander einlässt, desto mehr lernt man die Unterschiedlichkeit und das Geheimnis des Nächsten kennen und schätzen. Dass du anders bist, ist ein Geschenk Gottes. Auch wenn es mir manchmal Mühe macht. Aber das ist ein Geschenk Gottes. Und noch in einer anderen guten Weise können wir Familie Gottes, die Gemeinde als Chance erleben. Hier haben wir die Möglichkeit, die eigene Identität zu entdecken. Wir können einander den Raum geben, Gaben zu entfalten. Wir können uns selbst ausprobieren und das Potenzial entwickeln, was Gott in uns hineingelegt hat. Ich denke an nur ein paar Dinge aus unserer jüngsten Zeit. Ich denke an Barbara Sciello, die so den Eindruck hat, dass sie eine Begegnungs- und Gebetsfreizeit mit Menschen aus unserer Partnergemeinde in Tiberias, in Auschwitz, vorbereiten soll. Und sie hat diesen Raum und schafft das und setzt es um. Sie kann sich da mit dem, was ihr auf dem Herzen liegt, was sie an Gaben hat, einfach einbringen. Oder ich denke an Anja mit ihrem Kinderteil. Einfach so zu erleben, wie jemand das gestaltet. Und Anja ist Erzieherin geworden. Ja, also dieses einfach, da sind Gaben, die entfalten sich und manchmal endet das sogar im Beruf. Ich denke an Christoph, der mit vielen anderen Mitarbeitern zusammen Musicals gestaltet hat und da Jugendlichen den Raum geboten hat, einfach sich auszuprobieren, zu singen, sich dahinzustellen, einfach den Mut zu haben, sich hier vor Leuten zu präsentieren. All das sind ja Dinge, die schaffen nachher Raum auch im Beruf und in anderer Wirklichkeit. Aber das ist der Raum der Gemeinde, in dem etwas ausprobiert werden kann. Wir sind darauf angewiesen, dass wir uns gegenseitig immer wieder unsere Identität zusprechen. Dass wir einander sagen, das hast du gut gemacht. Da hast du eine Begabung. Das ist toll. Es ist wichtig, dass wir diese Begabung und Charismen zusprechen. Meine Tochter Nora ist mehrmals auch in ihrer Gemeinde angesprochen worden. Nora, wir haben den Eindruck, dass du sehr gut mit Kindern umgehen solltest. Solltest du das nicht mit einem Berufsziel verbinden? Und sie hat sich erst dagegen gewehrt und dann hat sie gemerkt, das stimmt. Sie kann das. Mittlerweile arbeitet sie im Kindergarten. Da waren aber Leute da, die haben sie ermutigt. Die haben darauf hingewiesen. Also, seid Ermutiger. Ich bin selbst im letzten Jahr mal kurz ermutigt worden. Das war für mich ganz überraschend, weil ich hatte ja so ein Poetry gemacht und hatte das hier vorgetragen. Und hinterher kam Sabine Ley auf mich zu und sagte, hat sich erstmal bedankt und dass das toll war und so. Das fand ich aber auch sehr mutig. Und ich fragte mich im Augenblick, warum ist das mutig? Aber mir war deutlich, der Raum des Vertrauens, der hier ist, lässt mich gar nicht darüber nachdenken, dass es mutig ist. Versteht ihr? Weil ich spüre, ich habe da erstmal Vertrauen bei euch. Und selbst wenn es daneben gehen würde, würdet ihr mir nicht den Kopf abreißen. Das ist einfach ein Versuch. Das ist der Raum, wo wir das leben können. Das ist Gemeinde. Ja? Ich bin froh, dass da auch hier wirklich auch Barmherzigkeit gelebt wird, in jeglicher Weise. Und die Gemeinde ist Raum der Seelsorge. Und damit meine ich jetzt nicht Krisenseelsorge, die ist auch da. Aber klar, es geht einfach, Seelsorge bedeutet auch manchmal Wegbegleiter zu sein. Dass ihr jemanden habt, vielleicht als älterer Christ, der einen Jüngeren begleitet. Nicht als einer, der schon immer alles weiß, wie es genau gemacht werden muss. Nee, da hilft man keinem mit. Sondern als Wegbegleiter zu fragen, miteinander vielleicht auch beten zu fragen, hey, was ist jetzt dein Weg, was hilft dir? Das alles ist im Raum der Gemeinde möglich. Und Gemeinde ist ein zweites. Hier berühren sich Himmel und Erde. Wir haben eben über die horizontale Dimension gesprochen. Jetzt geht es nochmal um die vertikale. Im Gottesdienst schauen wir zunächst mal nach oben. Wir schauen Gott an. Im Gottesdienst sehen wir uns nach der Gegenwart des lebendigen Gottes und erwarten sie auch. Wer schon mal verliebt war, der weiß, man sehnt sich mehr und mehr und mehr als alles andere nach dem anderen, nach der Gegenwart des Menschen, den man wirklich liebt. Alle medialen Mittel werden aufgefahren, um diesen geliebten Menschen zu vergegenwärtigen. Und am besten ist natürlich, wenn der ständig in unserer Nähe ist. Danach sehen wir uns wirklich, nach der Gegenwart der Person. Wenn man jemanden fragt, dessen Ehepartner gestorben ist, was er am meisten vermisst, dann ist die Antwort die Anwesenheit dieses Menschen. Die Nähe, das ist das, was am meisten vermisst wird. Gott liebt uns. Das haben wir in den letzten Tagen immer wieder gehört. Und das ist die zentrale Botschaft des Evangeliums. Und das will intensiv wahrgenommen werden. Der Gottesdienst ist der Ort, in dem wir Gottes Gegenwart und Liebe empfangen können, wo wir das auch zum Ausdruck bringen können. In Psalm 84 lesen wir, du herrlicher Gott, Wie sehr liebe ich den Ort, wo du wohnst. Ich kann es kaum noch erwarten, ja sehne mich danach, in die Vorhöfe deines Tempels zu kommen. Mit Leib und Seele jubel ich dir zu, du lebendiger Gott. Glücklich sind alle, die in deinem Haus wohnen dürfen. Jederzeit können sie dich loben. Glücklich sind alle, die ihre Stärke in dir suchen, die gerne und voll Freude zu deinem Heiligtum ziehen. Was die Gemeinde Israels früher im Tempel erwartet und erlebt hat, die Gegenwart Gottes, das verspricht Jesus seinen Freunden, wenn sie sich treffen. Da, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, dann bin ich mitten unter ihnen. Ja, natürlich, Jesus lebt auch in dir, in deinem Herzen. Aber das ist nur der eine Teil. Das andere geht nur, wenn wir miteinander in die Gegenwart Gottes kommen. Da liegt eine Verheißung drauf. Deswegen sagt der Hebräerbrief auch, dass wir die Versammlung nicht verleugnen sollen, weil da wir uns etwas nehmen. Noch einmal die Apostelgeschichte. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens auf. Im Gottesdienst, in der sonntäglichen Normalität der Gemeinde, lebt Gott durch seinen Geist. Manchmal erleben Gäste das besonders intensiv, was wir vielleicht gar nicht mehr so erleben. Wir haben uns schon dran gewöhnt. Es gibt ja so Gewöhnungseffekte. Und andere erleben plötzlich die Gegenwart Gottes ganz intensiv. Sagen vielleicht, die Atmosphäre ist erstaunlich, bin ganz angerührt. Das geschieht, wenn wir beten, wenn wir Gott in Liedern loben und wenn wir es zulassen, dass ein Wort der Predigt unser Herz berührt oder ein persönliches Zeugnis, wo jemand etwas erzählt, was er mit Gott erfahren hat. Ein Dank, so wie Doris es uns vermittelt hat, einfach zu merken, ja, es ist tatsächlich wichtig, dass wir da sind. Vielleicht nehmen wir das ein oder andere Gespräch gar nicht so ernst und für den anderen bedeutet das aber. Also ernst im Sinne schon in der Begegnung, aber für einen selber, ach, das ist doch nicht zu erwähnen. Doch, es ist zu erwähnen. Gott begegnet uns in diesen Gesprächen, in diesen Worten, in den Gebeten, die wir miteinander beten. In der Gemeinde, im Gottesdienst berühren sich Himmel und Erde. Das ist das Zweite. Das Erste war die Horizontale, was Gemeinde für uns im Miteinander bedeutet. Und das Zweite, was wir miteinander in der Begegnung zu Gott erleben. Und ein letztes, kürzeres. Die Gemeinde ist die Hoffnung der Welt. Ein steiler Anspruch, nicht? Die Gemeinde ist nicht weniger als die Hoffnung der Welt. Bill Heibels hat das mal so formuliert, die Ortsgemeinde ist die Hoffnung der Welt. Und ich kann diesem Zitat nur zustimmen. Nicht in erster Linie deshalb, weil wir alle so tolle Menschen sind, die wir hier versammelt sind. Sicher auch, aber nicht immer. Sondern deshalb, weil die Hoffnung der Welt einen Namen trägt. Und der heißt Jesus Christus. Er ist die Hoffnung der Welt. Das ist das, worauf wir uns immer wieder gemeinsam ausrichten. Auf ihn, auf das Kreuz, auf die Auferstehung. Er ist lebendig unter uns, deswegen ist sie Hoffnung der Welt. Und bei allen Flecken und Runzeln, die wir an uns selber erleben, jeder Einzelne für sich und auch in der Gemeinde, ja, wir haben Defizite, keine Frage. Das Vollkommene steht erst noch aus. Das werden wir hier auch in der Gänze nie erleben, aber wir strecken uns danach aus. Die Hoffnung auf dieses Ziel, die lässt das schon unter uns sichtbar werden. Das, was einmal sein wird. Die Ortsgemeinde lebt in dieser Hoffnung im Glauben an die Gegenwart des auferstandenen Christus. Dieser Glaube beflügelt Menschen Sonntag für Sonntag. Auch in einer Zeit, in der Christsein und Kirche von manchen sehr angezweifelt wird in ihrer Bedeutung. Wir kommen zusammen, um zu loben und zu beten. Und die größte Hoffnung der Welt ist die Ortsgemeinde dann, wenn die Menschen darin bereit sind, sich Christus bedingungslos hinzugeben. Wenn sie einander umfassend verpflichtet sind und entschlossen, denjenigen mit der guten Botschaft von Jesus Christus zu begegnen, die noch in Distanz zur Gemeinde Gottes stehen, zur Familie Gottes. Die größte Hoffnung der Welt ist sie dort, wo in ihr die Liebe Gottes und die Liebe zum Nächsten nicht nur in Worten, sondern eben auch in Taten spürbar und sichtbar wird. Wo sie erfahrene Realität wird. Und sie ist es dort, wo Menschen das Beste der Stadt und der Region suchen und wo Christen Salz und Licht der Erde sind. Wo sie das ernst nehmen, was Jesus zuspricht. Du bist Salz und du bist Licht der Welt. Sie ist dort, wo Menschen mit Leidenschaft die Gegenwart des Auferstandenen feiern. Kirche ist nicht irgendwelche Erfindung von klugen Köpfen, sondern Jesus selbst hat sie gewollt und ins Leben gerufen. Er startete sie vor 2000 Jahren mit 12 Jüngern und heute ist sie die größte weltweite Bewegung, die es gibt. Täglich finden sich Menschen in der ganzen Welt zusammen und erleben darin ihr Zuhause. Innerhalb von 300 Jahren hat der Glaube an Jesus sich auf der ganzen damaligen Welt verbreitet. Innerhalb von 300 Jahren, dass Konstantin, König Konstantin, ich hätte fast gesagt, der Teufel soll ihn holen. Nein, das soll er nicht. Aber sich dazu hat hinreißen lassen, die Kirche zur Staatskirche zu machen und sie damit zu kastrieren an manchen Punkten. Das ist jetzt meine Beurteilung der Kirchengeschichte. Aber wisst ihr, es geht darum, 300 Jahre, stellt euch vor, 300 Jahre und Jesus hat seine Kirche als eine Kirche, die mit Liebe und nicht mit Machtmitteln, und da durch die konstantinische Wende ist die Kirche dazu immer wieder geneigt gewesen, mit Macht ihren Anspruch durchzusetzen. Und dazu sagt Jesus nein. Es ist immer durch Liebe und durch seine Gnade gewesen. Das hat sie zu einer nicht mehr zu ignorierenden Größe gemacht. Jesus ist lebendig geworden in seiner Kirche und das will er auch heute. Nicht durch Macht, nicht, dass wir uns hinstellen und vielleicht sagen, diejenigen, die den Islam vertreten müssen, raus. Wer sind wir denn? Wir haben eine Botschaft, die Kraft hat, Kraft, Menschen zu verändern. Und das haben wir zu verkündigen. Und gerade den Menschen, die vielleicht anders denken und sagen, wir haben ihnen das zu bringen. Das, was die Kirche stark sein lässt, sagt Greg Gershel, die Gemeinde existiert nicht für uns, sondern wird seine Gemeinde, indem sie existiert für die Welt. Indem wir Gemeinde für die Welt werden. Neulich hörte ich in einer Predigt ein Beispiel, erzählte jemand, der sei nach dem Gottesdienst jemand zu dem Lobpreisleiter gekommen und gesagt, also die Lobpreislieder haben mich heute gar nicht angesprochen. Da hat der andere gesagt, du, mach nichts, war ja auch nicht für dich. Versteht ihr? Das ist ein anderes Denken. Wem singen wir das denn? Jesus. Um den geht's doch. Wenn wir manchmal von uns wegdenken könnten, wir sind nicht für uns selbst da, sondern Gemeinde Jesu für die Welt, für andere und für Gott selbst, kriegen wir eine ganz andere Dimension. Und das will Gott unter uns wirken. Mit Pro Christ Live sind wir unserem, als Gemeinden unserem Auftrag nachgekommen. Und wir werden es auch weiterhin tun. Sonntag für Sonntag, Woche für Woche, Tag für Tag. Und hoffen und beten dafür, auch hier zu sehen und zu erleben, was von den ersten Christengemeinden berichtet wird. Sie lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Das ist Wirklichkeit der ersten Gemeinde. Und das will Gott wieder schenken. ProChrist Live geht weiter in der Normalität auch unserer Gemeinde, die doch von der Verheißung unseres auferstandenen Herrn durchdrungen ist. Dort, wo sich die Familie Gottes trifft, dort, wo sich Himmel und Erde berühren. Das Geschenk der normalen Gemeinde ist eine Gabe an die, die zum einen schon länger dabei sind und aber auch eine Einladung an jene, die vielleicht noch auf dem Weg sind. Lass dich einladen zu Christus. Schenk ihm dein Herz. Werde hingegebener Nachfolger. Und du wirst erleben, wie er dein Leben erfüllt und verwandelt durch seine Liebe. Amen. Herr Jesus Christus, wir danken dir von Herzen, dass du die Gemeinde geschaffen und gewollt hast. Danke, dass sie für dich ein Ausblick ist auf das, was noch kommen wird. Das Reich Gottes, was du am Ende der Zeiten einmal in der vollständigen Schönheit und Wahrheit und Gerechtigkeit herausführen wirst. Herr, wir wissen, dass wir eine Gemeinde sind, wir und auch mit anderen Gemeinden zusammen die Kirche, deine Kirche, die Flecken und Runzeln hat. Für uns ist es immer wieder erstaunlich, dass du Ja sagst zu uns. Und danke, dass du uns immer wieder ermächtigst, das sein zu können, was du verheißen hast. Licht der Welt, Salz der Erde. Bitten dich, komm und erfüll uns mit dieser Kraft, mit der Kraft deines Geistes, mit der Kraft deiner Liebe, das tun zu können, von uns wegzuschauen und das zu verwirklichen, was dir am Herzen liegt. Und der Herr segne uns und behüte uns. Er lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Und der Herr erhebe sein Angesicht über uns und schenke uns seinen Shalom, seinen Frieden. Amen. Eine gesegnete Woche.